Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Du bist in Sizilien, warm da, wa?
Hallo Sven, ja, hallo zusammen. Hier ist es unglaublich heiß, also irgendwie über 40 Grad. Ohne Klimaanlage geht da wenig, aber ja, ich möchte mich nicht beschweren. Wie ist es an der Nordsee?
An der Nordsee ist es im Moment, ich würde fast sagen, angenehm kühl im Gegensatz zu 40 Grad im Schatten, fast ein bisschen zu kühl. Ich bin also langärmlich angezogen heute, hatten gestern auch ein bisschen Regen, war aber letzte Woche, ich mache eine Workation, also eigentlich arbeite ich ja, aber nachmittags verfriemel ich mich dann doch und war letzte Woche dann durchaus mal in der Nordsee baden. War gar nicht so kalt, also ging ganz gut. Insofern ganz, ganz schön hier, kann man sagen. Durchwachsenes Seewetter. Ne? Das Einzige, was ich am Regen nicht so mag, ist seine Einstellung immer so von oben herab.
Ha, Spaß das beiseite. Als kleiner Forecast für alle, die noch nicht wissen, wo sie in den Sommerurlaub hinfahren sollen.
Also je nachdem. Okay, also irgendwo dazwischen ist es dann wahrscheinlich genau richtig angenehm. Unser Thema heute, wir haben ja immer ein großes Oberthema, ist die Digitalisierung und Leben retten. Und zwar Digitalisierung im Rettungswesen. Bevor wir da aber ins Detail gehen und erzählen, wie weit die Digitalisierung zum Beispiel in den Feuerwehrleitstellen fortgeschritten ist, gibt es erstmal ein paar aktuelle News aus der Digitalen.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, in der letzten Folge haben wir ja bereits über unsere Workation in Sizilien und an der Nordsee gesprochen. Das ist möglich dank digitaler Technologien. Und auch im Homeoffice müssen es ja gerade im Sommer nicht immer unbedingt die eigenen vier Wände sein. Das sieht knapp ein Drittel der Deutschen tatsächlich so ähnlich. Unsere jüngste Umfrage mit CW zeigt, dass rund 30% der Deutschen, die im Homeoffice arbeiten können, digitale Technologien nutzen, um das eben auch zu tun. Sei es im Sommer im Café, im Biergarten, im Freibad oder am See oder eben tatsächlich von ganz woanders, wie Sven und ich das manchmal machen. Da stellt sich natürlich die nächste Frage, ob das Ganze auch wirklich sicher ist. Und dazu haben wir als Verband ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, neben den eher gängigen Methoden wie natürlich Passwortschutz für den Laptop. Das machen zumindest knapp auch 60% der Befragten schon. Lohnt sich auch eine Blickschutzfolie und eine spezialisierte Verschlüsselungssoftware. Außerdem sollte immer eine VPN-Verbindung benutzt werden, eine Einwahl in öffentliche WLAN-Netze dagegen eher vermieden werden. Besser ist es, den eigenen WLAN-Hotspot zu nutzen, zum Beispiel über das Handy. Ne? Wenn in der Bahn mal wieder das WLAN nicht funktioniert, das kennen wir ja alle, dann muss es eben der persönliche Hotspot sein. Ist aus Sicherheitsgründen sowieso besser. Und wie sonst auch gilt, auch am See oder im Freibad keine verdächtigen E-Mails öffnen. Alle Tipps gibt's auch nochmal auf unserer Website und den Link packen wir natürlich in die Shownotes.
Auch im Freibad, wenn die Sonne lange auf den Schädel geballert hat, nicht leichtfertig auf komische Mails klicken. Das ist vielleicht auch nochmal echt ein guter Sicherheitshinweis. Was das Arbeiten im Freien und auch im Freibad möglich macht, sind natürlich unsere digitalen Infrastrukturen, also auch die Rechenzentren. Ja, kleiner Spoiler-Alarm, die Cloud ist nicht wirklich eine Wolke. Das sind Rechenzentren, in denen die ganzen Daten liegen und deren Betreiber, die sollen jetzt über das Energieeffizienzgesetz dazu verpflichtet werden, zum Beispiel die in den Rechenzentren entstehende Abwärme abzugeben. Eigentlich stand ja das Gesetz auch schon kurz vor dem Abschluss, doch in der letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause war der Bundestag nicht mehr beschlussfähig, weil zu wenig Abgeordnete vor Ort waren und offenbar nicht in der Lage waren, sich aus dem Freibad einzuwählen, um abzustimmen oder so. Es bleibt also immer noch spannend, was dann jetzt das Energieeffizienzgesetz betrifft. Erstmal ist es eine gute Sache und der aktuelle Entwurf, der wird die Ökobilanz der Digitalisierung deutlich stärken. Das liegt unter anderem an dem sogenannten PUE, der Power Usage Effectiveness.
Schwieriges Wort.
Ja, es ist ekelhaft. Aber PUE kann man sich gut merken. Dabei geht es darum, wie viel Energie braucht denn eine Kilowattstunde Rechenpower wirklich? Also je näher sich dieser PUE-Wert an die 1,0 nähert, desto effizienter ist es, weil dann nämlich nicht mehr Energie als die für das eigentliche Rechnen verwendet wird, also zum Beispiel für die Kühlung oder so. Mit einem PUE von 1,2 liegt das Energieeffizienzgesetz sogar noch deutlich unter den europäischen Vorgaben. Die sind bei 1,3, aber diese 0,1, die machen eine ganze Menge aus. Damit würde Deutschland dann wieder eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit einnehmen. Naja, noch ist dazu der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form noch nicht durch, aber auf jeden Fall praxistauglicher geworden. Wir hatten ihn ja diverse Male auch in diesem Podcast schon kritisiert, weil unrealistisch und naja, es geht auf jeden Fall in die richtige und in eine nachhaltige Richtung.
Ja, von den digitalen Infrastrukturen jetzt nochmal kurz zu den kritischen Infrastrukturen. Das Bundesinnenministerium hat die begonnene Sommerpause dazu genutzt, um heimlich, still und leise einen Entwurf für das Kritis-Dach-Gesetz in die Ressortabstimmung zu geben. Das Gesetz soll die Betreiber kritischer Infrastrukturen verpflichten, Risikoanalysen anzufertigen und entsprechende Maßnahmen für eine Verbesserung ihrer Resilienz vorzusehen. Im Kritis-Dachgesetz soll damit erstmals auch der physische Schutz kritischer Infrastrukturen wie Energieversorger, Krankenhäuser etc. geregelt werden. Wir kritisieren als Verband hier so ein bisschen die aktuelle Vorgehensweise. Ja, also es durften zunächst nur ausgewählte Pressevertreterinnen und Pressevertreter den Gesetzentwurf vor der Ressortabstimmung einsehen. Eine Abstimmung mit den betroffenen Unternehmen und Verbänden hat leider gar nicht stattgefunden. Und unser Vorstand Klaus Landefeld hat deswegen auch nochmal deutlich gemacht, dass eben Unternehmen und Verbände hier dringend einbezogen werden müssen, um eben die jeweiligen Regelungen auch sinnvoll und effektiv miteinander zu verzahnen. Ja, das Gleiche gilt übrigens auch für die europäische NIS-2-Richtlinie, die für mehr Cybersicherheit in der EU sorgen soll und jetzt eben auch von der Bundesregierung natürlich umgesetzt werden muss. Also gleiches Thema im Grunde, gibt es viele Überschneidungen. Auch hier hatte das Bundesinnenministerium nur 2 Tage später einen ganzen Katalog an neuen Sicherheitsvorschriften, Registrierungs- und Meldepflichten vorgelegt. Teilweise sind hier eben auch viele Unternehmen betroffen, die bisher nicht von solchen Regelungen betroffen waren. Und es ist jetzt einfach so ein bisschen unklar, wie diese beiden Richtlinien, diese beiden Gesetzesvorgaben eben in Einklang gebracht werden sollen. Und wir empfehlen doch ganz stark, dass man hier eben nochmal auch in den Austausch geht zwischen Bundesregierung und Unternehmen und Zivilgesellschaft, damit wir nicht am Ende so einen Flickenteppich an Gesetzgebungen haben, der ja im Grunde alle nur verwirrt und Rechtsunsicherheit schafft.
So ein bisschen irgendwie das Versuch mal eben so unter vorgehaltener Hand in der Sommerpause durchzuwinken.
Ja, genau, wenn alle im Urlaub sind, dann kriegt es keiner mit.
Sagen wir mal, nice try, die Zeiten sind vorbei. Ne? Liebe Bundesregierung, das Internet läuft weiter und Spoiler-Alarm, es haben nicht alle 3 Monate Sommerpause. Die meisten Leute arbeiten weiter oder durch oder auch aus Sizilien oder von der Nordsee aus. Ne? Wir wollen jetzt aber gar nicht weiter kritisieren, wir wollen mal in Richtung unseres heutigen Themas gehen. Und das ist hochspannend, weil habt ihr euch mal Gedanken gemacht, inwieweit Digitalisierung Leben retten kann? Und zwar jetzt im großen Stil. Wir uns bis zur Idee und dem Brainstorming zu dieser Sendung auch nicht. Denn Digitalisierung im Rettungswesen, die ist relativ weit fortgeschritten, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging in deinen Gesprächen, Sidoni. Ich war überrascht, Absolut. Was da schon alles geht. Aber sag mal, hast du mal den Rettungsdienst eine Nummer, also die 112, den Notruf oder 110 angerufen? Kannst du dich da erinnern? Weil theoretisch hat das jeder Bundesbürger im Schnitt einmal.
Ja, ich weiß, ich bin Gott sei Dank tatsächlich bisher toi 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 noch nie in die Situation gekommen.
Ich habe das mal gemacht, ist ein paar Jahre her, und zwar waren da so ein paar, ich sag mal, leicht angetrunkene Teenager bei uns in der Straße unterwegs und haben irgendwie mit Spraydosen an alle möglichen Briefkästen gesprüht. Da war ich der Meinung, da sagst du der Polizei mal Bescheid, das muss ja so nicht weitergehen, die ganze Straße runter und so. Und dann bin ich erstmal in der Warteschleife gelandet, was sehr lustig ist, wenn man die 110 weht und erstmal in der Warteschleife wandelt, wo man sagt, ja, wenn jetzt wirklich was wäre und nicht nur Spray, hätte ich wahrscheinlich ein Problem gehabt. Also, long story short, ich habe da der Polizei Bescheid gesagt. Die haben mich gefühlt eine Viertelstunde nachts um 3 gefragt, ob ich sie denn noch sehe. Und mittlerweile waren die Teenies die ganze Straße runter. Die haben sie am Ende der Straße aber doch gekriegt. Und es waren wirklich so 2 18-Jährige und eine 17-Jährige. Und also hätten wahrscheinlich richtig riesigen Ärger gekriegt. Ich wurde dann auch aufs Revier geladen und sollte eine Anzeige machen, habe davon aber abgesehen, weil ich glaube, der Schreck sitzt denen tief genug, als dass sie jetzt auch noch einen lebenslangen Tag in ihre Akte brauchen. Weil sie wirklich Mist gebaut haben und viel Sachschaden verursacht haben. Aber mein Gott, sie haben ja keinem wirklich wehgetan. Aber die Warteschleife hat mich
überrascht. Aber das war ja auch die 110. Wir sprechen ja jetzt hier so ein bisschen vor allem über die 112. Das heißt, wenn es so um richtige Notrufe geht, um vielleicht sogar Leben und Tod. Und da ist dann eben als erster Ansprechpartner meistens tatsächlich erstmal die Feuerwehr dran.
Genau. Und wie diese 112, diese Notrufnummer organisiert ist, das hören wir uns jetzt gemeinsam mal an, kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Ob Brand, Verkehrsunglück oder medizinischer Notfall. Unter der 112 bekommt man rund um die Uhr Hilfe. Die Telefonnummer trägt auch den Namen Euronotruf, da sie in der gesamten EU gültig ist. 112-Anrufe sind gebührenfrei, können von gesperrten Smartphones abgesetzt werden und haben im Netz immer Vorrang. Das heißt, dass andere Anrufe sogar unterbrochen werden können, damit ein Notruf durchgestellt wird. Jährlich kommt es in der EU zu ca. 153 Millionen 112-Notrufen. In Deutschland werden die Anrufe durchschnittlich in 10 Sekunden oder schneller angenommen. Mittlerweile gibt es aber auch andere Möglichkeiten für einen Notruf. So kann man die Leitstellen zum Beispiel über Smartwatches mit Sturzsensorik, per E-Call im Auto oder Notfall-Apps erreichen. Auch in anderen Bereichen des Rettungswesens hat die Digitalisierung längst Einzug erhalten. Die Koordination von Rettungseinsätzen, Erkundung von Unfallorten sowie Einsatzgeräte und Fahrzeuge werden oftmals schon digital unterstützt. Doch der Grad der Digitalisierung ist abhängig vom jeweiligen Standort der Feuerwehren und Krankenhäuser, da die Bundesländer zuständig für diese Bereiche sind. Auch der Bund unterstützt die Akteure im Digitalisierungsprozess. So wurde 2020 das Krankenhauszukunftsgesetz für die Digitalisierung von Krankenhäusern mit einer Fördersumme von 4,3 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Gefördert werden Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere digitale Infrastruktur. Hierzu zählen zum Beispiel die elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement oder Maßnahmen zur IT-Sicherheit. Zudem finanziert das Bundesministerium für Digitales und Verkehr einzelne Förderprojekte, um die Digitalisierung im Rettungswesen voranzutreiben. Denn eins ist klar: Die Digitalisierung kann buchstäblich dabei helfen, Leben zu retten.
Ja, die 110 habe ich angerufen, war nicht so richtig wichtig, war ein bisschen merkwürdig. Zum Glück musste ich die 112 noch nicht anrufen, um wirklich mal lebensrettende Hilfe zu holen. Aber die gute Nachricht, die Digitalisierung ist da doch sehr weit fortgeschritten, hat mich ziemlich überrascht.
Im Gespräch.
Durchschnittlich einmal im Leben ruft jeder Bundesbürger die Notrufnummern 112 oder 110 an. Also ordentlich was zu tun für die Damen und Herren da. Aber wie hat sich das Arbeiten hinter dieser Notrufnummer durch Digitalisierung verändert? Wie kann hier Digitalisierung Leben retten? Ich freue mich sehr, dass Jens Cordes Zeit für uns hat und gerade mal nicht ans wahrscheinlich rote Telefon geht. Er ist Leiter des Fachausschusses Leitstellen und Digitalisierung des Deutschen Feuerwehrverbandes und Leiter bzw. leitender Branddirektor der Feuerwehr in Bremerhaven. Wunderschönen guten Tag, Herr Cordes.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Oswald.
Herr Cordes, starten wir doch dieses Interview mal so wie auch so einen klassischen Notruf. Also ich wähle jetzt die 112. Wo lande ich da? Was passiert denn da mit mir?
Also Sie landen in einer Leitstelle, die für das regionale Gebiet zuständig ist. Das hoffen wir mal. Da kommen wir vielleicht auch noch zu ein paar Problemen später. Mhm. Wir haben in Deutschland eben halt 16 Bundesländer und Rettungsdienst und Brandschutz sind reine Aufgaben der Bundesländer. Also insofern haben wir auch 16 unterschiedliche Rahmenbedingungen. Naturgemäß arbeiten die Leitstellen ähnlich, aber wir haben schon ein paar kleinere Unterschiede. Dazu muss man noch sagen, dass jeder Landkreis, kreisfreie Stadt eigentlich für die Durchführung, für das Aufbauen der Leitstellen zuständig ist. Also wir haben über 300 Leitstellen in Deutschland. Und insofern ist das, was ich Ihnen gleich erzähle, natürlich immer so ein Durchschnittswert. Der eine ist vielleicht schon ein Stückchen weiter in der Digitalisierung und in der Innovation und andere Bereiche sind vielleicht gerade auf dem Weg dorthin. Aber wenn Sie einen Notruf wählen, eine 112, dann werden Sie, wenn Sie mit über ein Festnetztelefon telefonieren, das gibt immer noch einige, die das machen, dann landen Sie über die Vorwahl quasi in der zuständigen Leitstelle und wenn Sie über das Mobiltelefon telefonieren, dann geht man eben halt in den entsprechend nächstgelegenen Mast rein, der gerade noch einen Schlitz frei hat und landet dann auch in der Leitstelle.
Okay, da komme ich jetzt erstmal an. Da ist bisher ja noch nicht so richtig viel Digitales passiert, sage ich mal, außer dass mittlerweile natürlich die Telefonsignale eigentlich alle digital sind. Was passiert da weiter und inwieweit hat sich das im Zuge der Digitalisierung verändert?
Ja, jetzt sind wir natürlich noch bei dem klassischen Telefonanruf. Da muss man zunächst mal sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, in die Leitstellen reinzukommen. Also auch das ist ja ein Digitalisierungsschritt, der in den letzten Jahren doch stark vorangeschritten ist. Fahrzeuge müssen seit ein paar Jahren zum Beispiel diese sogenannte E-Call, Emergency Call haben. Das heißt, wenn dort ein Unfall passiert, wird entsprechend automatisiert eine Leitung freigeschaltet und sie landen dann über das E-Call-System des Fahrzeuges in der Leitstelle. Es gibt auch die sogenannte Nora-App. Das ist eine bundesweite Notruf-App. Diese Nora-App bietet halt auch die Möglichkeit, ohne Sprachkommunikation mit der Leitstelle zu kommunizieren, wird jetzt schwerpunktmäßig gerade dort eingesetzt, wo sie auch einen barrierefreien Zugang ohne Sprache benötigen. Aber wir bleiben einfach jetzt mal in diesem Moment mal so bei diesem normalen Notruf, der dort ankommt, der auch noch in Deutschland fast flächendeckend auch von einer Person entgegengenommen wird. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass ein Notruf von einer Person entgegengenommen wird. Aber auch an der Stelle gibt es so leichte Bewegungen. Zum Beispiel, wenn ich einen Krankentransport bestelle, das ist ein Unterschied zur Notfallrettung. Krankentransport heißt also, es ist ganz so ein schlimmer Zustand. Dann wird dort schon an unterschiedlichen Stellen gearbeitet, ob man nicht mit Spracherkennungssystemen arbeiten kann, um dann auch Daten dort zu übernehmen. Aber Standard in den Leitstellen in Deutschland ist wirklich noch, dass ein Mensch dort sitzt und ein Mensch mit Ihnen als Notrufender telefoniert.
Gut, das ist natürlich hilfreich, weil wenn ich da anrufe, dann habe ich meistens ein Anliegen, was jetzt nicht so ganz alltäglich ist, bin wahrscheinlich aufgeregt. Wenn ich aufgeregt bin, klinge ich komisch. dann macht es heutzutage auch noch ein paar Probleme, mit einem Sprachassistenten zu kommunizieren. Gerade wenn ich dann irgendwie kurzatmig und ein bisschen nuschelig bin, dann verstehen die mich nicht. Also ich erreiche einen Menschen und ich sage mal, hier ist Rauch. So, das wäre jetzt ja so ein klassischer Anruf, warum ich die 112 rufe, irgendwie bei meinem Nachbarn steigt Rauch auf. Ne? So, dann werden Sie ja wahrscheinlich sagen, okay, wo wohnen Sie denn? Ne? Wenn ich per Handy anrufe, glaube ich, dann wird auch schon eine Position mitgeteilt. Ist das grundsätzlich so oder muss ich das irgendwie freischalten?
Ja, es ist bei den neueren Betriebssystemen automatisch so. Ich brauche da auch relativ wenig an meinem Handy hin und her schalten. Also ich glaube, Apple-Version so ab iPhone 6, iPhone 7 haben das automatisiert über die neueren Updates der Betriebssoftwaren drauf. Das ist bei den anderen Typen und Betriebssystemen ähnlich und dort wird automatisiert die Standortkoordinate mit übertragen. Nichtsdestotrotz darf man sich nicht darauf verlassen, dass das zu 100% funktioniert. Das hat auch was damit zu tun, wie lange dauert das, bis so ein Notruf angenommen wird, wird die Koordinate im richtigen Moment übertragen. Deswegen wird die Leitstelle, die Notruf entgegennehmende Stelle, im ersten Moment Ihnen eigentlich immer sagen, deutschlandweit ziemlich einheitlich, hallo, hier ist die Leitstelle, meinetwegen Bremerhaven, wo ist der Notfallort? Das ist immer die erste Frage, die einem entgegenkommt. Auch mit der Prämisse, falls so ein Gespräch mal abreißen sollte, auch das ist ja nicht unmöglich, dass man zumindest mal einen Notfallort schon mal als erste Information hat. Und der Anrufende wird dann in der Folge eigentlich durch die Abfrage geführt. Das ist nicht immer leicht, wenn jemand ganz aufgeregt ist, aber
na klar,
diese strukturierte Abfrage ist enorm wichtig. Und diese strukturierte Abfrage sollte erfolgen, so muss ich es vielleicht sagen, standardgemäß mit einer strukturierten Notrufabfrage, einer sogenannten SNA abgekürzt. Sie müssen einfach verstehen, wir haben bei Feuerwehren einen fürchterlichen Abkürzungsfimmel.
Herr Cordes, wir sind hier im Ohr am Netz. Wir reden hier über Digitalisierung, also Abkürzungen können wir. Ja, Abkürzung FTW for the win. Ganz kurz nur mal so Interesse halber, diese Standardabfrage, haben Sie da ein Formular auf dem Monitor vor sich? Ist das eine Excel-Tabelle? Ist das ein cooles Content-Management-System? Ist das noch DOS-basiert, weil man hat das halt mal so gemacht? Oder wird da noch mit einem Klemmbrett und einem Zettel abgefragt?
Also es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Das erste war tatsächlich Klemmbrett und Zettel, bis so, ich würde sagen, so vor 10 Jahren in den meisten Leitstellen noch Standard. Dann gab es die sogenannte standardisierte Notrufabfrage. Das war dann mehr oder weniger irgendeine Tabelle, die sich mal jemand geschrieben hat, wo so Fragen so eingeblendet sind. So ein strukturiertes Interview, so würde ich das mal bezeichnen, in einer Altfassung. Und mittlerweile sind es Datenbanksysteme, die auch mit dem Einsatzleitrechner verknüpft sind, weil man dann natürlich auch die Möglichkeit, hervorragend Qualitätsmanagement zu betreiben, um das auszuwerten, zu schauen, wo man nachbessern kann. Also das hat natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich die Prozessqualität verschärfen kann. Ein Einsatzleitrechner ist ein Datenbanksystem, was eigentlich serverbasiert in den Leitstellen steht, natürlich hochredundant aufgebaut. Wir versuchen so auf 99,95% Verfügbarkeit mindestens zu kommen in den Rechnersystemen. Ah, ist eine gewisse Herausforderung auch in diesem Bereich dabei. Und da ist die strukturierte Notrufabfrage, das ist quasi ein Ast oder ein Baumsystem, ein Astsystem, wo man natürlich, wenn genug Informationen vorhanden sind, sofort abbrechen kann. Der Rechner schlägt einem das dann vor. Ich sage mal klassischerweise, bitte auch als Anrufer nicht wundern, wenn das Interview mir etwas länger dauert und man denkt, der hat schon alle Informationen, weil parallel dazu erfolgt natürlich schon die Alarmierung. Ich drücke jetzt auf den Knopf und die entsprechenden Rettungsmittel fahren raus, aber ich frage natürlich trotzdem noch weiter, bis hin dazu, dass wenn wir an den entsprechenden Telefonen auch Erstmaßnahmen durchführen müssen, bis hin zu Reanimationsanleitung, wenn eine hilfesuchende Person anruft, findet das natürlich alles parallel zur Alarmierung und zu der Anfahrt statt. Und auch diese Hinweise würden alle schon in einem Rechner hinterlegt sein, sodass auch der Disponent natürlich weiß, okay, wie gebe ich denn jetzt die Hinweise zu einer Reanimation bis hin zu einer Taktfrequenz, die der Rechner vorgibt, wie schnell man drücken soll. Und solche Hinweise sind natürlich alle hinterlegt.
Super.
Wie gesagt, ich rede vom Durchschnitt in den Leitstellen.
Ja, klar. Aber wir wollen ja ein bisschen in die Zukunft gucken, auch wohin die Reise geht, Herr Cordes. Es ist nicht überall so, haben wir verstanden. Aber das ist ja dann wirklich schon der erste Punkt, wo Digitalisierung wirklich Leben rettet. Weil nämlich alleine, wenn der Rechner sagt, das ist jetzt der Takt, dann kann auch ein im Zweifelsfall aufgeregter Mitarbeiter in der Leitstelle nicht irgendwie zu schnell oder zu langsam sagen und jetzt drücken. Das ist ja schon mal ein richtig guter Hinweis, der dann quasi aus der Software herauskommt. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Also wir haben keine Reanimation, sondern da steigt Rauch auf. Jetzt schicken Sie ein Feuerwehrauto, sagen wir. Da haben Sie bestimmt eine coole Abkürzung für. Ein Feuerwehrauto los. Was haben die an Bord? Also wie digital sind denn Ihre Fahrzeuge, die rausfahren? Sind die alle voll vernetzt? Fahren die autonom? Springen da Roboter? Nein, Spaß beiseite. Aber wie kriegen Sie die zielsicher an den richtigen Ort?
Naja gut, das sind die erste Zielsicherheit erreichen wir damit, dass im Regelfall die Fahrzeuge Fahrzeuge, denke zumindest auch bei den Berufsfeuerwehren, relativ flächendeckend über Routing-Systeme angeschlossen sind. Das heißt also, Navigationssoftwaren sind sowohl im Leitrechner als auch auf den Fahrzeugen drauf. Die Routing-Adresse wird übertragen und bevor die Einsatzkräfte überhaupt auf den Fahrzeugen sitzen, sagt das Navi eigentlich nächste links fahren. Hat aber auch manchmal seine Tücken. Also man sollte auch immer die Tücken in der Digitalisierung kennen, weil ein Feuerwehreinsatzfahrzeug nimmt manchmal auch Wege, die vielleicht nicht ein Routing-System so 100% so vorschlägt, um einfach schneller zu sein. Und da muss man natürlich schon ein bisschen Ortskenntnis auch weiterhin haben. Aber diese erste Information wird auf jeden Fall übertragen. Dann haben wir unterschiedliche Zustände. Wenn wir jetzt mal im Feuerwehrbereich bleiben, Sie haben ja eben das Beispiel Rauch steigt auf gesagt. Der Digitalisierungsstand ist natürlich ganz stark abhängig, wo ich mich wirklich befinde. Ich habe in Deutschland 113 Berufsfeuerwehren. Dazu kommen dann auch natürlich noch jede Gemeinde in den Landkreisen, die dann eigene freiwillige Feuerwehren hat. Und da haben Sie natürlich von bis alle möglichen Situationen. Der Weg, wenn wir ein Stückchen in die Zukunft schauen, wird sein, dass auch die Informationen, sofern sie denn vorhanden sind, zu den betroffenen Gebäudekomplexen eigentlich auf Tablets in den Fahrzeugen sind. Es gibt ab gewissen Baugrößen, cool, ich sag's mal, Veranstaltungsräume wie Theater, Stadthallen, Schulen, besondere Industriegebäude. Da gibt es aus dem Baurecht heraus sogenannte Feuerwehreinsatzpläne, die dort zu fertigen sind. Die sind bis vor ein paar Jahren in analogen Papierform irgendwo mitgeführt worden, so Hängeregister noch.
Auf DIN A0,2 oder sowas,
was? So etwa in dieser Größenordnung, genau. Der nächste Schritt, der wahnsinnige Innovationsschritt der Digitalisierung, Klammer auf, Achtung, Sarkasmus, war dann das Ganze als PDF-Datei irgendwo abzulegen. Das ist eigentlich auch noch der Sachstand, der wohl noch überwiegend der Fall ist, aber die ersten Anwendungsprozesse, dass man diese Informationen, die man dort hat, auch in GIS-System hinterlegt und dann über GIS-Systeme, also über grafische Informationssysteme, entsprechend auf diese Daten zugreift, das sehen wir jetzt schon und da sind die Feuerwehren eigentlich auch in der Umsetzung drin.
Wie weit sind wir davon weg, dass der Zug, der jetzt in so ein Haus reinstürmt, sage ich mal, irgendwie ein Head-Up-Display im Helm oder eine Datenbrille hat und per Augmented Reality durch die Flure geleitet wird? Weil das wäre natürlich optimal, gerade wenn es verraucht und vernebelt ist.
Naja, für das Verrauchen und Vernebelt sind eigentlich die Wärmebildkameras da. Und die Wärmebildkameras, die gibt es in unterschiedlichen Varianten und Zuständen und das gehört eigentlich zur Standardausrüstung. Also bei uns auf den Löschfahrzeugen hier in Bremerhaven haben sie eigentlich pro Löschfahrzeug 2 Wärmebildkameras drauf für die Trupps. Dort muss man aber immer auch drauf schauen, wie Industrieprodukte im Brandschutzeinsatz eingesetzt werden. Wenn wir Innenraumtemperaturen von 400, 600 oder höhere Temperaturen haben, dann werden ihnen vielleicht die virtuellen Brüllen, die ihnen gerade vorschweben, doch einfach mal zu einem kleinen Kunststoffproppen zusammenschmelzen, wenn sie damit in der Nähe drin sind. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es natürlich auch immer, Innovationszyklen zu testen und zu bewerten, ob sie auch dann funktionieren, wenn die Feuerwehr damit in den Einsatz geht. Und die Feuerwehr geht meistens dann in den Einsatz, wenn andere Techniken versagen. Aber Wärmebildkameras sind Standard, gerade was angeht, um dann entsprechend die Brandherde zu finden oder insbesondere auch zur Menschenrettung, um Personen zu finden. Mhm. Mittlerweile muss man ja auch sagen, sind auf dem Markt auch die Innovationsfortschritte so weit und auch die Preise auf dem Markt so gering, dass das eigentlich in jeder Feuerwehr eingeht.
Cool. Wie weit weiß denn die Leitstelle noch, was da vor Ort gerade passiert? Gibt es auch einen Rückkanal, einen digitalen? Also wenn jetzt die Werbebildkameras Bilder aufnehmen, werden die irgendwie auf den Server geschickt, sodass man theoretisch in der Leitstelle mitkriegt, was vor Ort passiert? Oder ist man da erstmal abgeschnitten und kriegt noch fernmündlich per Funk oder so Ansagen, wie es gerade läuft?
Herr Oswald, da müssen wir, glaube ich, nochmal eben so bei den Aufgaben anfangen. Die Leitstelle ist eigentlich klassischerweise in Deutschland die zentrale Stelle, die den Notruf entgegennimmt und alarmiert und gewisse Dokumentationspflichten hat. Die Bewertung der Einsatzlage obliegt der Einsatzleitung vor Ort bei den Feuerwehren. Das heißt, die Rückmeldungen, die zur Leitstelle abgegeben sind, sind tatsächlich mehr verbaler Natur. Nach dem Motto, wir sind zur Erkundung vor, wir sind jetzt an der Brandbekämpfung, haben so und so viele Kräfte eingesetzt, brauchen noch nachrückende Kräfte oder brauchen noch Material. Aber die Lagebewertung findet vor Ort statt. Und auch dort haben wir wieder unterschiedliche Zustände in Deutschland. Aber generell sind solche Informationen von Wärmebildkameras oder auch von Drohnen, die vielleicht beim Einsatz unterstützen. Die meisten Feuerwehren verfügen auch in ihrem Umfeld über die Möglichkeiten, mit Drohneneinsätzen aus der Lufterkundung durchzuführen. Die werden eigentlich normalerweise bei einer Einsatzleitung vor Ort natürlich dargestellt. Optimalerweise auch verknüpft mit georeferenzierten Karten, weil so Drohnenbilder aus der Luft, die mal einzusortieren in Karten, ist nicht ganz so einfach für einen Ungeübten. Und wenn man natürlich die Drohnenaufnahmen gleich georeferenziert in die Karten übertragen, dann hat man natürlich Vorteile. Aber da gibt es unterschiedliche Stände. Man muss natürlich auch gucken, in vielleicht kleineren Gemeinden, wo nur eine sogenannte Stützpunktfeuerwehr mit einem kleineren Fahrzeug ist, wird vielleicht dort in diesem Bereich das nicht so weit vorangeschritten sein. Kann aber auch sein, dass da gerade ganz, ganz aktive IT-affine Brandbekämpfer sind und die ganz weit vorne sind. Aber das ist vielleicht auch der Vorteil unseres Föderalismus, dass an vielen kleinen Ecken doch so kleine Innovationsprojekte entstehen, die dann auch ihren Weg finden, um sich flächenmäßig auszubreiten.
Das Leuchtturmprinzip, sehr schön. Gut, die Brandsache haben Sie mir jetzt ganz gut erklärt. Sie haben schon gesagt, da sind Tablets auf dem Fahrzeug. Ich vermute, wenn jetzt ein Rettungswagen rausfährt, weil es irgendwie ein Problem mit einem Menschen gibt, dass da auch Tablets dabei sind. Ist da auch sowas wie Telemedizin schon Standard oder wie funktioniert das bei Rettungskräften, bei, ich sag mal, Rettungssanitätern zum Beispiel?
Ja, also im Rettungsdienst haben wir auch natürlich aufgrund der Länderzuständigkeit, aufgrund der Rettungsdienstbereiche unterschiedliche Ausbildungsstände. Standard würde ich das, doch ich würde es als Standard bezeichnen, dass Tablets im Einsatz sind und dass da Vernetzung stattfindet, aber nicht alle sind vielleicht jetzt zu 100% an dem Standard dran. Funktioniert es grundsätzlich im Rettungsdienst? Auch dort werden die Daten natürlich dem Einsatzfahrzeug, also dem Rettungswagen oder auch dem Notarzt-Einsatzfahrzeug übermittelt. Die Einsatzkräfte werden vor Ort anschauen, ankommen, werden entsprechend auch medizinische Geräte zum Einsatz bringen, ob sie nun EKG machen oder Defibrillator machen oder andere Medizingeräte zum Einsatz bringen. Diese Daten sind eigentlich auch digital verfügbar und stehen erstmal digital den Einsatzkräften vor Ort zur Verfügung. Die entscheiden dann, okay, ob sie diese Daten gegebenenfalls auch weiterleiten an Krankenhäuser. Also wir haben dort die Möglichkeit natürlich einer Datenverbindung, aber die Einsatzkräfte vor Ort können dann zum Beispiel über eine Datenkarte die Daten auch in das Herzkatheterlabor des entsprechenden Krankenhauses übermitteln, damit die Fachärzte dort sich natürlich auf den Patienten vorbereiten können.
Aber das ist schon mal cool. Das heißt, theoretisch weiß das Krankenhaus, wenn jetzt irgendein schwerer Notfall kommt, wer da kommt, was er hat, kann sich schon mal Gedanken machen, wie man darauf reagiert, weil da geht es ja oft um Sekunden und Minuten und wenn man sich dann schon darauf eingestellt hat, geht alles schnell. Wenn da, und jetzt kommen wir doch mal auf die Datensache, die Achillesferse nicht wäre. Also das heißt, das ist jetzt nicht flächendeckend und funktioniert noch nicht so richtig gut oder warum bezeichnen Sie das als Achillesferse?
Naja, die Feuerwehren nutzen zurzeit noch die kommerziellen Datennetze und wir kennen natürlich so ein bisschen unser Problem mit der Digitalisierung und den 5G-Netzen in Deutschland oder auch 4G-Netze. Die würden auch ausreichen. Und wenn ich in einem ländlichen Gebiet drin bin, dann kann das durchaus mal sein, dass ich einfach keine Datenanbindung habe. Zudem habe ich natürlich die Probleme, dass eine Datenanbindung, das kennt jeder von uns, der mit dem Zug durch die Gegend fährt oder sonst wo ist, auch nicht hundertprozentig stabil ist. Mhm. Wenn wir da über eben halt schnell bewegliche Einsatzmittel reden, die versuchen, Lagedaten oder überhaupt Daten auch vom Patienten zu übertragen, dann brauchen wir natürlich eine absolut saubere Breitbandanbindung. Sie hatten erst noch mal gesprochen über Bilder, zum Beispiel, als wir beim Thema Feuerwehr waren. Und da nehmen wir natürlich die 2, 3 Provider mit, die wir haben. Teilweise haben wir auch Geräte, wo wir dann gleich mehrere Karten reinstecken, um zu gucken, welches Netz ist denn jetzt am besten und am verfügbarsten. Aber die Forderung des Deutschen Feuerwehrverbandes und letztendlich auch des Deutschen Städtetages ist hier recht eindeutig, dass wir ein eigenes Breitbandnetz brauchen, was hochredundant zur Verfügung steht und auch sicher ist, damit wir einfach die Daten übertragen können. Das ist ein bisschen die Achillesferse, die wir haben. Und da das bei uns halt immer funktionieren muss, und das auch funktionieren muss, wenn wir mal, sag ich mal, in Vorkatastrophen oder katastrophenähnliche Zustände reinkommen. Denken wir an Ahrweiler oder andere Bereiche, wo wir nun gerade auch die Jahrestage sich wiederholt haben. Dann haben wir natürlich schon dort einen Bedarf, dass da nachgerüstet
wird. Und gerade wenn dann noch Masten weggespült wurden zum Beispiel, dann wird es richtig kompliziert. Dann muss man wahrscheinlich zusätzlich auch noch Satelliten einsetzen. Also grundsätzlich ein Problem in Deutschland, wissen wir, also Netzabdeckung. Wir brauchen flächendeckend 5G, beziehungsweise gerne dann auch bald 6G. Dann haben wir noch viel mehr Daten, die mit übertragen werden. Und dann wird hoffentlich die digitale Welt wunderschön und bunt. Aber ein bisschen farbenfroh ist sie ja schon. Ich habe ja jetzt auch als Bürger, Bürgerin die Möglichkeit, mit meinen smarten Geräten Dinge zu nutzen, die mir theoretisch helfen, sicherer zu sein. Also zum Beispiel gibt es ja Smartwatches mit Sturzsensor. Dann gibt es jetzt in den neuesten Generationen der Smartphones auch so eine Sturzerkennung, die auch gerne mal tausendfache Fehlalarme auslösen, wenn jetzt auf dem Konzert viele Leute anfangen zu hopsen oder so. Wie stehen Sie denn zu solchen Sachen? Halten Sie das für eine gute Entwicklung und halten Sie es für gut, dass die jetzt schon im Einsatz sind oder blockieren die Ihre tägliche Arbeit?
Da bin ich tatsächlich so ein bisschen gespalten. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, muss es auf jeden Fall kanalisiert werden. Also ich erinnere mich an einen Vorfall, den Kollegen berichtet hatten, aus einem Freizeitpark heraus, die in eine Achterbahn gefahren sind. Also das war schon sehr interessant, was da an entsprechenden medizinischen Notfalldaten dann ausgesendet worden ist. Und die Wege zu kanalisieren in die Leitstellen hinein, so ähnlich wie wir das auch beim E-Call bei den Fahrzeugen haben. Also wann löst es genau aus? Wo sind die Schwellen? Wie kommt man an die Person ran? Wie ist der Rückruf garantiert? Ich glaube, das müssen wir wirklich einigermaßen regeln. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man durch diese Geräte, die dort im Einsatz sind, quasi den Träger suggeriert, dass er damit eine hundertprozentige Sicherheit hat. Aber ich glaube grundsätzlich, dass alles, was hilft, rechtzeitig und frühzeitig einen Notfall zu erkennen und die Hilfsfristen minimiert, natürlich ein riesengroßer Vorteil ist. Und es wird auch, wenn man ein bisschen weitergeht, so kommen, wenn wir Hausinformationssysteme haben, die natürlich einen ganzen Haufen von Gebäudedaten aufnehmen. Da werden wir mit Sicherheit noch relativ viel und viel mehr Daten in den Leitstellen bekommen, die wir auch bewerten müssen.
Da kommt dann vielleicht wirklich KI und Softwareintelligenz und lernende Software zum Einsatz. Herr Cordes, jetzt Sie als Fachmann, was würden Sie mir als Otto-Normalverbraucher denn empfehlen, was ich vielleicht nutzen oder einrichten sollte? Jetzt haben ja viele Telefone diese Notruftastenfunktion. Ist sowas sinnvoll? Sollte ich so eine Sturzsachen aktivieren? Sollte ich dieses Broadcast-Warnsystem einschalten und auf welchen Sicherheitsgrad? Also wie haben Sie Ihr Telefon konfiguriert? Fragen wir doch mal so rum.
Also ich habe bei mir die Warn-Apps drauf, die mich insbesondere vor den jetzt auch durch die thematischen Veränderungen bedingten Sturmlagen, Unwetterlagen etc. frühzeitig warnen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Ist es Katwarn oder was haben Sie?
Es gibt ja entsprechend diese Katwarn-App oder es gibt auch die Nina-Warn-App. Ich persönlich habe jetzt die Nina-Warn-App drauf, weil die in der Region sehr stark bespielt wird. Das Zweite, was ich den Menschen eigentlich mitgeben möchte, wenn sie unterwegs sind, ist, und das sollte man auch trotz aller positiven Digitalisierung, die aber auch mit ein bisschen Egoismus eingeht, vielleicht durchaus mal sagen, ist nicht nur auf sich selber zu achten, ob der eigene Sturzsensor auslöst, sondern vielleicht auch mal auf sein Umfeld zu achten, ob da neben einer umfällt und einen Sturzsensor auslöst und da nicht dran vorbeizugehen nach dem Motto, das läuft jetzt ja alles automatisiert und digitalisiert, sondern die Nähe zum Nächsten, der neben einem steht und sich um den zu kümmern und auch mal den Notruf abzusetzen, das ist schon ganz, ganz wichtig, weil jede Information, die wir mehr in den Leitstellen bekommen durch einen direkten Sprachanruf, führt auch dazu, dass wir besser, schneller und effizienter Hilfsmittel schicken.
Das lernen wir von Jens Cordes, er ist Leiter des Fachausschusses Leitstellen und Digitalisierung des Deutschen Feuerwehrverbandes. Außerdem ist er leitender Branddirektor der Feuerwehr in Bremerhaven. Vielen Dank für die vielen Informationen. Eine Stelle, wo Digitalisierung wirklich heute schon Leben rettet und zukünftig noch mehr Leben retten kann. Aber am Ende dürfen wir nicht weggucken und uns auf die Digitalisierung verlassen. Hingucken und lieber nochmal anrufen. Und lieber gesagt bekommen, wissen wir schon, wir sind unterwegs, als dass da jemand liegt und ihm eben nicht geholfen wird. Herr Cordes, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Osborn.
Sidoni, ich habe ja gerade von Herrn Cordes erfahren, wie der sein Handy konfiguriert hat und dass er sehr wohl auch diese Notfall-Apps nutzt. Hast du sowas bei dir?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich inzwischen auch die Nina-App runtergeladen. War nur so ein bisschen enttäuscht, dass die tatsächlich nur deutschlandweit ist. Also hier in Sizilien ist die mir leider nichts. Da kriege ich zwar auch die Warnung, dass in Kleinmachnow die Löwin unterwegs ist, aber da bin ich dann ja nicht so unmittelbar jetzt betroffen.
Genau. Also die Nina-Warn-App vom Bundesamt für den Bevölkerungsschutz und die Katastrophenhilfe, die ist halt wirklich deutschlandweit, hat gegenüber diesem Broadcast-Warnsystem, was bei dir ja nicht zu funktionieren scheint, keine Ahnung, woran es liegt, den Vorteil, dass ich auch Orte eingeben kann, die ich beobachten will innerhalb Deutschlands. Also ich kann zum Beispiel, selbst wenn ich wie du in Sizilien bin, irgendwie mir eine Warnung geben lassen, wenn zu Hause eine Raubkatze rumrennt. Das ist übrigens gerade bei mir aktuell die Meldung. Ja? Warnung vor freilaufender Raubkatze, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow. Mittlerweile ist man sich nicht mehr sicher, ob es wirklich eine Raubkatze ist. Eine aktuelle Meldung heute früh. Ein Berliner Raubtierexperte sagte, also ich sehe in dem Video zwei Wildschweine, die von links nach rechts laufen. So schnell kann sich eine offenbar entlaufene Löwin in zwei Wildschweine verwandeln. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und wer weiß, wenn ihr das hier hört, vielleicht gibt es ja dann, also hoffentlich gibt es dann schon längst die Lösung, aber ihr seht, wir sind hier ganz transparent und sehr, sehr aktuell. Also insofern, so eine App habe ich auch auf dem Handy. Das hilft einfach, um mal zu gucken, was denn wo los ist. Was ich mal gut finde, ist, also wir haben ja dieses kleine Häuschen an der Nordsee, hier ist ja öfter mal Sturm. Da kann ich mir halt auch, wenn ich zu Hause bin, Warnungen geben lassen. Okay, du solltest mal jemanden vorbeischicken, der guckt, ob noch alle Dachziegeln drauf sind oder so. Oder auch gerne mal, wenn man irgendwo campt, gucken, ist dann Waldbrand in der Nähe. Wäre natürlich sinnvoll gewesen, wenn das auch für ganz Südeuropa funktionieren würde. Naja, aber da hat das Bundesamt für den Katastrophenschutz Deutschland ja wahrscheinlich...
Ja, genau, genau. Nina ist übrigens nicht die einzige App. Es gibt auch noch Nora und auch noch diverse andere Tipps, wenn man einfach auch auf dem Handy und digital optimal für Notfälle gerüstet sein möchte. Ich denke, wir packen das auch nochmal alles schön zusammengefasst in unsere Shownotes.
Aber Voraussetzung, um Apps zu nutzen, Spoiler-Alarm, ist ein funktionierendes Mobilfunknetz, weil wenn mein Handy nicht funktioniert, dann kann ich auch keine App nutzen, dann kriege ich auch keine Infos und dann, und wir haben es ja auch schon gehört, das ist ja auch so ein bisschen der Knackpunkt. Herr Cordes sagt ja auch irgendwie, oh Mann, ey, wenn wir mal vernünftig flächendeckend 5G hätten, wäre das nicht schön. Aber du hast genau über dieses Thema mit deinem nächsten Gesprächsgast gesprochen, oder Sidonie?
Genau, und da hören wir jetzt mal rein.
Im Gespräch.
Ja, das Mobilfunknetz ist, wie wir jetzt schon gehört haben, nicht nur für den Notruf relevant, sondern ein stabiles und gut ausgebautes Netz ermöglicht auch die Übertragung von großen Datenmengen und kann dadurch im Kontext der Menschenrettung eine zentrale Schlüsselrolle spielen, weil eben beispielsweise Daten von Patientinnen und Patienten schneller verschickt und analysiert werden können. Datenübertragung kann also buchstäblich Leben retten. Oder zumindest dabei helfen. Wie das funktionieren kann, wird derzeit in der Region Rhein-Neckar anhand des Modellprojekts Rettungsnetz 5G erprobt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Boris Schmidt. Er ist Leiter für Öffentlichkeitsarbeit und Regionalmanagement beim Verband Region Rhein-Neckar. Herzlich willkommen, Herr Schmidt, hier beim Ohr am Netz.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Ja, wir haben es in der heutigen Folge vorhin im Gespräch mit dem Feuerwehrverband schon gehört. Die Datenübertragung ist in Deutschland ja immer noch teilweise ein Problem, was eben auch im Kontext der Menschenrettung eine Herausforderung darstellt. Genau hier setzt ja auch das Projekt Rettungsnetz 5G an, das ja derzeit bei Ihnen in der Region Rhein-Neckar erprobt wird. Können Sie da mal so ein bisschen was drüber erzählen? Was ist denn das Ziel dieses Projekts und wo liegen die Potenziale?
Das kann ich gern machen. Wir erleben jetzt gerade viel Bewegung in der Entwicklung verschiedener Technologien. Das eine ist das, was Sie angesprochen haben, die Mobilübertragungsthemen. Wir haben 5G jetzt am Start, das kommt immer mehr, der Ausbau läuft. Wir haben auch 6G schon in Planung und auf der anderen Seite werden die medizinischen Geräte immer besser, entwickeln sich immer weiter und auch Innovation im Bereich KI, jeder redet davon. Und wir mit unserem Projekt Rettungsnetz 5G wollen uns genau in dieser Schnittstelle versuchen, um das Rettungswesen hier vielleicht mit Ideen zu verbessern. Da setzen wir an Vorüberlegungen, die auch in Amerika schon gemacht wurden. Und zwar, wenn eine Mobile Stroke Unit, also ein Fahrzeug, das ein mobiles CT innehat, auf der Straße unterwegs ist und direkt am Einsatzort schon Menschen behandeln kann. Das ist was, was wir testen wollen, aber eben mit einem neu entwickelten Gerät, mit neuen Möglichkeiten der KI-unterstützten Befundung und eben mit dem 5G-Mobilfunknetz, das dann nicht nur größere Datenmengen, sondern auch schneller, sicherer, das Handshake zwischen den einzelnen Satellitenmasten, zwischen den einzelnen Masten ist besser. Also hier erwarten wir uns einen kleinen Schub und das wollen wir testen, um zu schauen, ist es dann tatsächlich auch so, wie wir es uns vorstellen.
Was sind denn Ihrer Meinung nach gerade so die größten Baustellen, ich sag mal so in der digitalen Vernetzung hinsichtlich des Rettungswesens in Deutschland und was muss da dringend besser werden?
Wir haben ja in Deutschland das Rettungswesen auch in Länderhoheit. Dementsprechend sind wir in der Metropolregion Rhein-Neckar, wir sind im Dreiländereck Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz natürlich hier auch mit drei verschiedenen Situationen konfrontiert und unsere Herausforderung ist da dann auch, Lösungen zu finden, im Dialog zu sein, eben mit drei unterschiedlichen Herangehensweisen. Wir sehen aber, dass jetzt zum Beispiel bei unserem Thema wirklich überall offene Türen einrennen. Das ist ein Zukunftsthema. Jeder will hier wirklich auch versuchen, testen, selbst dazulernen. Das ist wirklich eine gute Zusammenarbeit mit vielen motivierten Partnern.
Wenn wir mal so ein bisschen jetzt in die Praxis gehen des Projekts. Also das Projekt ist ja in drei Stufen unterteilt und in der ersten Stufe geht es ja, glaube ich, um intelligente 5G-unterstützte Workflows, teilweise sogar KI-basiert. Also angenommen, ich habe einen Verdacht auf einen Herzinfarkt. Wie kann mir denn dann besser geholfen werden durch diese Technologie?
Genau, ich hatte ja skizziert und wahrscheinlich ist Ihre Folgefrage dann auch in die Richtung, was unser Kern ist, ist diese MSU. Aber wir haben natürlich das Projekt in Schritte unterteilt. Und dieser erste Schritt, der hat jetzt RTWs, Rettungswagen, ertüchtigt mit Videoübertragungsmöglichkeit, mit vielem mehr. Also im Prinzip moderne Ausstattung, technisch moderne Ausstattung. Das mit dem 5G-Netz verbunden und dann hintendran werden die Daten auch in eine Cloud übertragen, wo wir dann dort eben nochmal viele Möglichkeiten haben, neue Ideen mit einzubauen. Da sind Ideen im Spiel, wie dass man eben den Rettungsärzten und den Notärzten hier Unterstützungspotenzial auch kurzfristig liefern kann und vieles mehr. Und was es ihnen konkret bringt auf der Straße, ist im ersten Moment natürlich, dass ein solcher Rettungswagen, der so ausgestattet ist, der auch so eine Übertragung hat, den direkten, auch sichtbaren Link ins Krankenhaus hat. Also sie können dann auch mit dem Facharzt im Krankenhaus eben als Patient reden oder als Rettungssanitäter oder als Notarzt. Und diese Fachexpertise, die bisher eben im Zweifelsfall telefonisch eingeholt worden ist, hat jetzt auch eine Bildunterstützung, hat auch Zugriff auf viele Befundungen, die schon vorher vorlagen. Also sie haben plötzlich ein Mehr an Möglichkeiten. Und dieses Mehr an Möglichkeiten, da sind wir uns sicher, erleichtert eben auch eine schnellere und richtige Befundung und damit auch im besten Fall eine schnellere Einleitung des Heilungsprozederes, also ein schnelleres Einleitung von Behandlung und durch diese schnellere Einleitung von Behandlung natürlich auch eine bessere Genesungschance.
In der zweiten Stufe geht es ja dann um Schlaganfälle, also um die Diagnose und Behandlungsmaßnahmen von Schlaganfällen einzuleiten. Wie sieht das genau in der Umsetzung aus?
Genau, in der zweiten Phase, da bauen wir dann auf unsere Erfahrungen, die wir in der ersten Phase gewonnen haben. Wir hoffen, dass bis dahin all die Prozesse gut laufen, dass diese neuen Prozesse auch einstudiert sind und dann jeder im Prinzip sich damit wohlfühlt. Das ist auch ganz wichtig, dass auch die Menschen, die in diesem Rettungsdienst arbeiten, sagen, das ist sinnvoll, so wie es funktioniert. Nicht jede neue Technologie ist per se sinnvoll. Deswegen, das muss alles jetzt in der ersten Phase getestet und erprobt werden. Und da sind wir ganz zuversichtlich. Da haben wir auch schon positive Signale bekommen. Und in der zweiten Phase ist dann eben dieses Fahrzeug mit diesem mobilen CT-Einheit auf der Straße unterwegs und kann dann auch am Unfallort direkt eben dieses CT bei einem Patienten, bei dem der Verdacht eben auf einen Schlaganfall besteht, durchführen. Und der Vorteil ist, dass wir jetzt diese Behandlung, diese CT-Analyse, ansonsten erst in der Klinik hätten. Und durch dieses Vorlagern auf die Straße machen wir das im Prinzip, diesen Behandlungsschritt ziehen wir sehr früh vor, können damit die ganze Fahrzeit einsparen und können dann dort auch viel früher Behandlungsmöglichkeiten einleiten. Und gerade im Bereich Schlaganfall gibt es ja dieses englische Sprichwort unter Ärzten, Time is Brain. Und da zählt wirklich jede Minute. Und wir glauben, dass wir dort halt eben auch signifikante Verbesserungen für die Menschen, für die Patienten dann erreichen können.
Also Zeitgewinnung, genau. In der dritten Stufe wird es ja dann richtig futuristisch. Da sollen ferngesteuerte Interventionsrobotik tatsächlich eingesetzt werden. Was kann man sich darunter vorstellen? Und ab wann kann man da überhaupt dann mit einem flächendeckenden Einsatz rechnen?
Genau, also innerhalb der Projektlaufzeit können Sie da mit keinem Einsatz rechnen, sondern wir denken dieses Thema einfach konsequent weiter. Und da ist natürlich dieses Thema Fernsteuern von medizinischen Geräten, auch von Interventionsgeräten, der logische nächste Schritt. Es gibt schon Ansätze in Kliniken, dass eine Fernsteuerung von einem Facharzt aus einer Klinik irgendwo weltweit durchgeführt wird und das Ganze könnte dann theoretisch auch mobil funktionieren, dann eben auch in einem Rettungswagen dort auch im Prinzip diesen Behandlungsprozess möglichst früh einleiten, um hier Zeit zu sparen. Und im Rahmen von unserem Projekt wollen wir dann mit den Erkenntnissen aus Stufe 1 und Stufe 2 da im Prinzip eine Machbarkeitseinschätzung abgeben, wie sinnvoll können denn solche bisher nur stationär gedachten Ideen denn auch mobil funktionieren. Und wollen im Rahmen der Projektlaufzeit dazu eine Machbarkeitseinschätzung abgeben. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie lange es von der Einschätzung zu einem flächendeckenden Einsatz
braucht. Nun haben Sie jetzt gerade schon gesagt, aktuell sind Sie ja in der ersten Stufe noch. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen grundsätzlich was zu diesem Aufbau sagen? Warum diese drei Stufen und auf welche Zeit ist das überhaupt angelegt? Und ja, wenn Sie mal so ein Zwischenfazit ziehen müssten, wo stehen Sie gerade? Wie läuft es? Was sind Erfolge? Wo gibt es vielleicht Hürden? So ein Zwischenstand sozusagen zum Projekt.
Ja, sehr gerne. Also wir sind gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales und die Aufgabe war im Endeffekt mit diesem neuen Übertragungsstandard 5G Umsetzungsprojekte durchzuführen. Also wofür können wir 5G tatsächlich einsetzen? Und im Rettungswesen, wir hatten es ja einleitend davon, sehen wir ganz große Potenziale, hier einfach auch wirklich einen Unterschied festzustellen. Und da das aber trotzdem ein Gebiet war und ist, wo jeder Partner, den man mit dazu nimmt, auch ein Stück weit erstmal damit ein klein bisschen umgehen lernen muss, auch für sich selber Erkenntnisse gewinnen muss, wie funktioniert denn, wie verändert das auch interne Prozesse? Klar. Also es ist ja nicht nur die Technologie, sondern dann auch alles außenrum. Wie viel Personen brauche ich denn für den Einsatz? Erspare ich Personal? Habe ich zusätzliches Personal? Muss das Personal anders ausgebildet werden? Also ganz, ganz viele Themen, die da außenrum zu beachten sind. Und deswegen haben wir es in verschiedene Stufen eingeteilt, um auch zu sagen, wir können auch Teilergebnisse einfach generieren aus dem Projekt, weil uns war es ganz wichtig, dass wir nicht zum Schluss sagen, das Projekt hat nicht funktioniert, okay, das nächste bitte, sondern dass wir da auch Erkenntnisse haben, wo wir anknüpfen können. Und was wir wirklich sagen können, ist, dass es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll ist, solche Themen auch aus der Klinik herauszuholen, dass manche Behandlungsmethodik, manche Behandlungsansätze tatsächlich auch schon im Rettungswagen beginnen können und man da Zeit sparen kann. Und jetzt sind wir eben bei dem Thema der Erprobung, ob diese Erkenntnisse, die wir jetzt aus den Prozessanalysen mit vielen Partnern gewonnen haben, ob die tatsächlich richtig sind. Sind da sehr zuversichtlich, befinden uns jetzt gerade in so einer Übergangsphase von 1 zu 2, wollen aber auch nicht immer ein genaues Datum nennen, wann die einzelnen Phasen sind, weil man dann auch immer so ein klein bisschen drauf geguckt wird, und seid ihr jetzt so weit, das war jetzt der erste des Monats. Man muss im Endeffekt sagen, wir wollen bis zum Spätjahr des nächsten Jahres das Projekt abgeschlossen haben und alle Erkenntnisse vorliegen haben. Und ob sich jetzt aber irgendwas innerhalb des Projektzeitraums mal um eine Woche nach vorne oder einen Monat nach hinten verschiebt, ist uns nicht wichtig. Uns ist wichtig, dass es verantwortungsvoll gemacht wird und das Gesamtergebnis zum Schluss stimmt.
Nun haben Sie ja schon gesagt, das ist ja durchaus ein groß angelegtes Projekt, wird eben auch vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Es hängen wahnsinnig viele Akteure mit drin, ne? Zum Beispiel Uni Mannheim, Integrierte Leitstelle Mannheim, das Deutsche Rote Kreuz. Das ist ja auch nicht immer so ganz leicht, wahrscheinlich so viele Akteure zu koordinieren. Welche Vorteile und welchen Mehrwert hat das denn trotz allem, dass dieses Zusammenwirken innerhalb des Projektes und wer bringt da vielleicht auch was mit ein?
Also wir brauchen einfach alle Partner. Dieser Prozess ist kein Prozess, den einer alleine macht, sondern diese Partner sind alle Teil des Prozesses. Die Universitätsmedizin Mannheim als auch zentrale Klinik, die mit ihrer Radiologie und ihrer Neurologie da unglaublich viel Expertise auch in das Projekt reinbringt und viele andere Partner, auch Partner, die Sie jetzt nicht genannt haben, noch dazu bringen, einfach alle ihre Bausteine mit rein. Und deswegen, ja, es ist manchmal herausfordernd und es ist so wie in einer guten Familie auch, dass man sich auch mal streitet und uneins ist, was der nächste Punkt ist. Aber wie in jeder guten Familie ist auch in dem Konsortium zum Schluss Einigkeit über das Ziel gegeben. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich und die gute Stimmung gibt mir da recht, dass wir da zum guten Ergebnis kommen.
Letzte Frage, so ein bisschen Fazit zum Schluss. Was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie bisher aus dem Projekt gewonnen haben? Und glauben Sie, dass es realistisch ist, dass das demnächst dann tatsächlich auch bundesweit umgesetzt wird, das Rettungsnetz 5G?
Also wir haben wirklich gute Erkenntnisse gewinnen können bis jetzt, gute Erkenntnisse über das Thema, wie kann 5G eingesetzt werden, wie wichtig sind da Sicherheitsthemen. Wir haben ja hier hochsensible Daten aus dem Gesundheitswesen und haben trotzdem da auch schon gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Also wenn man einen zu engen technischen Tunnel hat, VPN-Tunnel hat, um die Daten zu übermitteln, dann gehen manche Telekommunikationsmedien plötzlich nicht. Also wie wir jetzt uns unterhalten, da gibt's viele gängige Programme, will jetzt keins herausgreifen für Telefonie und Videotelefonie und Ähnliches. Jeder kennt die auf dem Markt. Ja, wenn ich das in einem zu begrenzten Tunnel mache, dann funktionieren die gar nicht, ne? Und diese verschiedenen Sicherheitsansprüche abzuwägen, das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben, dass das gar nicht so einfach ist, da aber gute Ergebnisse, glaube ich, jetzt oder einen guten Weg eingeschlagen haben. Aber auch der ganze medizinische Prozess einfach von der Alarmierung bis hin zu der Behandlung und dann auch zwischendrin die Diagnose, die dann durchaus ja auch unterstützt sein kann, durch eine Big-Data-Analyse von vielen früheren Befundungen und so weiter. Da sind viele Elemente dabei, die alle für sich genommen an unterschiedlicher Stelle Mehrwerte bieten. Die einen im klinischen Bereich, die anderen eben im Prozessbereich und wieder andere jetzt vielleicht im 5G- und Technikbereich. Und ich bin mir sicher, dass davon Erkenntnisse auch bundesweit genutzt werden in der Zukunft. So wie ich mir sicher bin, dass auch die anderen 5G-Projekte, die momentan deutschlandweit laufen, ähnliche andere Erkenntnisse, weil sie wieder in einer anderen Domäne, in einer anderen Sphäre arbeiten. Aber das sind wirklich wichtige Ergebnisse, die da rauskommen und die wir auf jeden Fall skalieren und reproduzieren können für das ganze Bundesgebiet und darüber hinaus. Und ob zum Schluss das Rhein-Neckar-Modell einer MSU deutschlandweit, einer Mobile Stroke Unit deutschlandweit exportiert wird, das wird sich zeigen. Wir werden nämlich sicherlich dann da auch, insbesondere unsere klinischen Partner, dann da auch Analysen nach einer gewissen Evaluationsphase anstellen, was es denn tatsächlich gebracht hat. Zum Beispiel, wie viele Menschen konnten dadurch schneller heilen, vollständiger heilen, genesen. Und da glaube ich, dass das von großem Interesse sein wird für alle, die im Gesundheitswesen unterwegs sind, ob das ein Thema ist, das tatsächlich auch in einer Region wie Rhein-Neckar funktionieren kann. Und bin ich gespannt. Aber auch hier, es fühlt sich im Moment sehr gut an. Und das ist ja oftmals ein Signal dafür, dass es auch für andere ein Vorbild sein kann.
Absolut. Ja, herzlichen Dank, Boris Schmidt vom Verband Region Rhein-Neckar über das Projekt Rettungsnetz 5G. Ich fand es super spannend, diese Einblicke, ne? Also einfach auch, dass mal so klar wird, dass wie in so vielen anderen Bereichen ja auch, eben auch im Rettungswesen Daten und eine schnelle Datenübertragung ein absoluter Gamechanger sein können, ne? Und ja, ich drücke die Daumen. Ich hoffe, dass das Projekt erfolgreich zu Ende geführt wird und dann eben hoffentlich auch möglichst bald bundesweit und am besten ja weltweit ja eigentlich zum Einsatz kommt, weil wir ja alle letztlich davon profitieren können. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung und wir können uns gerne nächstes Jahr um dieselbe Zeit nochmal treffen und ich berichte, wie es aussieht dann.
Genau, prima, sehr gerne. Da bleiben wir dran.
Also schön, wenn 5G-Netz flächendeckend da ist, dann kriegt man die Daten von den Rettungswagen oder auch Feuerwehrautos auch wirklich schnell in Echtzeit digital, zum Beispiel in die Krankenhäuser und da auch in die Notaufnahme. Aber wie digital ist es da? Wie geht's da weiter?
Genau, darüber habe ich gesprochen mit Dr. Petersen.
Im Gespräch.
Ja, medizinische Notfälle werden nicht nur vom Rettungsdienst auf der Straße versorgt, sondern natürlich auch in der Notaufnahme und im Krankenhaus. Dr. Peter Friedrich Petersen ist Klinikdirektor für Akut- und Notfallmedizin des Klinikums Darmstadt, einem sogenannten Maximalversorger in Südhessen. Die zentrale Notaufnahme ist rund um die Uhr geöffnet und jährlich werden hier über 45.000 Notfälle behandelt. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie die Digitalisierung die Notfallrettung im Krankenhaus verändert. Schönen guten Tag, Herr Dr. Petersen, und herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz.
Schönen guten Tag, danke, dass ich da sein kann.
In dieser Folge dreht sich ja alles um die Digitalisierung im Rettungswesen. Das heißt, die medizinische Versorgung spielt da natürlich eine Schlüsselrolle, unter anderem eben auch in der Notaufnahme. Können Sie mal kurz erklären, was so typische Abläufe sind, wenn jetzt meinetwegen ein Rettungswagen ankommt mit einem Patienten oder einer Patientin? Welche Arbeitsschritte sind da mittlerweile schon digital?
Das fängt eigentlich an, bevor der Patient schon da ist. Wir bekommen den angezeigt in einem System, was wir hier in Hessen schon seit längerem haben, genauso seit 12 Jahren etwa. Das heißt IVENA, interdisziplinärer Versorgungsnachweis. Und da könnten wir dann sehen, auf dem Panel, was wir in der Notaufnahme haben, das im Internet angeschlossen, können wir genau sehen, welcher Patient wann zu uns geliefert wird. Also so je nach Transportzeit, Viertel bis halbe Stunde vorher, sehen wir schon, wer da ankommt, wie die Einschätzung der Rettung ist. Das sind die Grunddaten, das heißt männlich, weiblich, Alter, vermutete Erkrankung und vor allem die Erkrankungsschwere. Also wir sehen dann 3 Stufen. Rot ist Lebensgefahr, gelb ist stationäre Behandlung und grün ist dann, kann wahrscheinlich nach ambulanter Behandlung wieder gehen. Das ist jetzt so ein spezielles Einschätzungssystem für die Rettung. Und insofern können wir uns da schon ganz gut darauf vorbereiten. Dort wird auch angefordert, wenn der Schockraum benötigt wird, zum Beispiel also für die allerkranksten und schwerstverletzten Patienten. Das hilft uns schon mal ungemein. Und dann kommt der Patient an und dann gibt es eigentlich die eigentliche Übergabe, das heißt, Rettungsdienst übergibt nochmal verbal, was ist mit dem Patienten, wie stabil ist er, was hat er an vermuteter Erkrankung, was ist schon gemacht, welche Vorerkrankungen liegen vielleicht vor, was weiß man über den Patienten, vielleicht auch, dass er sagt, nö, ich will aber gar nicht mehr behandelt werden, ich möchte nicht wiederbelebt werden und solche Sachen, eventuell Patientenverfügung und sowas. Und das läuft aber im Augenblick noch alles analog und dann übergibt der Rettungsdienst sein Patientenprotokoll gleichzeitig mit der Versichertenkarte, die wird dann in der Regel eingelesen, sodass wir den Patienten digital im System haben und dann sozusagen unsere Behandlung auch dokumentieren können. Wir machen dann digitale Anforderungen von Röntgenlabor und das bekommen wir auch digital zurück und erstellen dann hinterher auch am Computer einen Behandlungsbericht, der dann gegebenenfalls ausgedruckt wird oder wenn der Patient im Haus bleibt, halt in digitaler Form bei uns im Computer bleibt.
Es gibt ja nun inzwischen auch zahlreiche Beispiele für medizinische Geräte, die schon digitale Upgrades sozusagen erhalten haben, ne? Zum Beispiel Beatmungsgeräte oder Defibrillatoren mit Bluetooth oder WLAN zur Dokumentation, Spritzenpumpen. Was davon finden Sie denn hilfreich? Was hilft wirklich dabei, auch das Personal vielleicht zu entlasten und natürlich die Versorgung besser zu machen? Oder haben Sie noch andere spannende Beispiele solcher digitalen Geräte?
Das fängt mit einem simplen EKG an. Also wir drucken noch aus, aber eigentlich ist State of the Art schon, dass man das mit der Patientenakte verknüpft und dann so ein Gerät hochlädt. Wir arbeiten schon relativ viel mit einer Diktierfunktion, dass man digital dann sozusagen die Akte befüllt mit dem Diktat direkt. Da werden wir jetzt ein etwas besseres Programm noch bekommen. Das sind alles so Sachen, die sind ganz gut. Wir haben die CTs, haben wir eigentlich nur noch digital. Also man druckt keine Röntgenbilder oder CT-Bilder mehr auf Filmen aus. Das neben dem ganzen Volumen, was das ausmacht, macht das natürlich auch unheimlich viel bei einem Umweltschutz aus, wenn man sich überlegt, dass das alles irgendwann mal beschichtete Folien waren. Was haben wir sonst noch alles? Also Labor, gibt es eigentlich auch keine Laborzettel mehr, das gibt es alles digital. Also das ist schon eine ziemliche Erleichterung. Wir tun uns einfach in einigen Bereichen in Deutschland unheimlich schwer. Also ein Bereich ist zum Beispiel, wir haben diesen Bereich, dass wir zwischen der KV und der Notaufnahme, also der Kassenärztlichen Vereinigung, den niedergelassenen Kollegen und uns nicht einfach digital was rüberschießen können. Da macht der Datenschutz derart hohe Hürden, dass wir da inzwischen fast die Patienten mit umbringen. Also das ist schon wirklich albern. Der darf einfach vom einen System nicht so ins andere rübergehen. Dann haben wir zum Beispiel so eine richtige Kasperle-Theater ist, dass der Rettungsdienst heutzutage die Rettungsdienstprotokolle schon digitalisiert. Der könnte die auch uns übergeben. Wir können die dann aber dem Patienten nicht richtig zuordnen. Dann gibt es einige findige Menschen, die haben da Programme entwickelt und kostet dann Heidengeld. Darf man monatlich abonnieren. Und da sagen die Kliniken natürlich, na meine Güte, dafür haben wir eigentlich nicht genug Geld. Und bitte seid doch so gut und druckt uns das wieder aus. Und dann scannen wir das zum Patienten wieder ein. Okay. Das heißt, wir haben den digitalen Datensatz und es ist wirklich günstiger und vernünftiger, das auszudrucken und einzuscannen, als die andere Nummer zu machen. Und das ist einfach nicht zu Ende gedacht an vielen Punkten. Wenn ich sowas mache, dann muss man alle ins Boot holen, dann machen wir eine Komplettlösung. Und da es nun mal Aufgabe des Rettungsdienstes ist, einen vernünftigen Datensatz zu übergeben, denke ich auch mal, ist das dann auch eine hoheitliche Aufgabe. Das ist ja im Prinzip der Rettungsdienst, dafür zu sorgen, dass das auch in der Klinik dem Patienten zugeordnet werden kann. Aber da sagen dann alle, nö, das kann die Klinik selber machen. Sobald es ein bisschen kostet, wird es halt immer schwierig. Und das sind so die beiden Hauptpunkte, die uns so ein bisschen das Leben, was heißt ein bisschen, ganz gewaltig das Leben schwer machen. Das ist einerseits Kosten, werden gerne immer grundsätzlich in den anderen Bereich geschoben und Datenschutz. Also man kann heute mit dem Datenschutz wirklich alles verhindern.
Ja, das ist ja bei vielen Themen so, ne? Das heißt, würden Sie sagen, da sehen Sie schon auch Aufgaben für die Politik im Grunde, ne? Für den Gesetzgeber,
ganz eindeutig,
da die Grundlagen zu schaffen, dass einfach sauber laufen kann.
Also für mich hört der Datenschutz einfach da auf, wo die Lebensgefahr für den Patienten anfängt. Ja. Ja, und natürlich kann ich sagen, ich darf nichts im Patientenzimmer liegen lassen. Ich darf die Krankengeschichte überhaupt nicht so erzählen, dass sie irgendein anderer mithören könnte. In der Praxis ist das quasi undurchführbar. Es sei denn, wir hätten Notaufnahmen mit, was weiß ich nicht, 5000 Quadratmeter Grundfläche und 200 Beschäftigten. Das kann keiner. Mhm. Da werden immer Forderungen aufgestellt. Allein wenn wir gucken, wie viele wir in den Kliniken, wie viele Sachen wir einfach wegen Datenschutz doppelt machen, dass wir halt hingehen müssen und uns ständig alle 5 Minuten in den Rechner neu einloggen. Ja, da gibt es auch Systeme, die gehen da wunderbar, also sogenanntes Single Sign-On. Da kann ich dann mit meiner Karte hier, kann ich kommen und kann mich immer einloggen in den Rechner. Da muss ich nicht immer mein Passwort eingeben, was inzwischen 10 Zeichen sein muss. Mindestens eine Großschreibung, mindestens Kleinschreibung, mindestens 2 Zahlen, mindestens ein Sonderzeichen, wo ich dann auch sage, sag mal, auf welchem Planeten seid ihr eigentlich? Ja, also ich bin 60, ich muss mir dann zig Passwörter merken. Ja, es darf ja auch kein Passwort gleich sein. Und wenn ich dann nach einem halben Jahr das Passwort ändere, darf das auch nicht gleich oder ähnlich sein wie das hervorige. Also wir machen mit dem Datenschutz Sachen, die würde man eigentlich in einem normalen Workflow nie machen, weil die einen einfach massivst behindern. Da ist einfach die Digitalisierung der Welt nicht mehr hilfreich.
Wenn wir noch mal so ein bisschen so hinter die Kulissen gucken eines digitalisierten Krankenhauses, worauf sollten denn jetzt mal abseits von diesem Datenschutzproblem Krankenhäuser, Kliniken, andere medizinische Einrichtungen noch achten, wenn sie eben solche digitalen Technologien einführen? Wie muss man da vielleicht auch das Personal in diesen Prozess einbinden? Es reicht ja nicht, dass diese digitalen Technologien da sind, sondern die muss ja auch irgendjemand bedienen und nutzen. Dazu brauchst du ja auch Kompetenzen.
Da gibt es zwei Riesenüberschriften. Die eine ist Keep it simple. Wirklich einfach machen. Ja, es ist halt nicht jeder ein digitales Brain, sondern wir sind Menschen, wir leben ja als im Grunde genommen Steinzeitler. Wir sind ja gerade mal eine genetische Millisekunde von der Steinzeit weg. Wir leben in einer digitalisierten Welt, die wir uns selbst geschaffen haben, mit der wir aber nicht so ganz klarkommen. Das heißt, wir müssen schauen, dass das einfach bleibt, dass es begreifbar bleibt, wie ich so eine Technik mache. Also wenn ich dann schon 33 Klicks habe, bevor ich überhaupt loslegen kann, wird es einfach schwierig. Ich brauche Programme, bei denen die Schaltflächen gut sind. Ja, also es gibt durchaus da ganz, ganz viele Anbieter, ob ich da bei Apple gucke oder bei Microsoft oder sonst wo, die haben das im privaten Bereich super hingekriegt. Krankenhausinformationssysteme sind oft trotzdem so verschachtelt, dass man da kaum zurechtkommt. Ja? Und die andere Sache ist, es geht um den Patienten und nicht um die Daten. Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen, ich würde viel mehr den Patienten in den Mittelpunkt stellen und weniger das Programm. Und das ist im Prinzip noch nicht so richtig der Fall. Wir haben jetzt aber zusehends auch immer mehr Mediziner, die sich auch mit EDV beschäftigen, sodass ich hoffe,
ich wollte gerade fragen, genau, dass wer das macht in 10, 20 Jahren. Ne? Das müssen vielleicht tatsächlich, da muss die Praxis dann mehr eingebunden werden wahrscheinlich.
Also wir zum Beispiel haben ein Notaufnahmeprogramm, was von einem Arzt entwickelt worden ist, der aus der Notaufnahme kam, der lange eine Notaufnahme geleitet hat. Das merkt man dann schon, da ist viel Sinn und Verstand drin. Trotzdem gibt es da auch ein paar Gimmicks, wo ich sage, naja, jeder Jick ist ja auch ein bisschen anders, wo ich dann sage, naja, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht, gewollt. Ich kann es nicht programmieren, ich bin reiner Bediener, bin ich jetzt ein Stück weit damit zufrieden. Also ich sage mal, man kriegt es nie wie gemalt. Aber diese datenschutztechnischen Hürden, die regen einen schon ziemlich auf, weil die einfach wahnsinnig viel Zeit klauen. Und manchmal würde ich mir wirklich wünschen, dass es so einfach ist wie im richtigen Leben. Ich drücke auf eine bunte Kachel, da steht das drauf und dann ist gut.
Können Sie so ein bisschen so grundsätzlich sagen, wo macht denn Digitalisierung in der Notaufnahme Sinn und wo vielleicht eher mehr Arbeit?
Ach, ich glaube, die macht fast überall Sinn. Also immer, wenn ich ans Dokumentieren gehe, wenn ich Patientendaten brauche, wenn ich Patientendaten dokumentieren muss, dann macht das eigentlich überall Sinn, dass das automatisch geht. Im Augenblick ist ein sehr großer Umbruch bei uns im Haus, aber auch in vielen anderen Krankenhäusern, dass wir das ganz konsequent durchziehen, dass wir auch Daten von Monitoren rüberziehen in die Patientenakte, dass wir eben die Rettungsdienstdaten nicht mit so einem albernen Zwischenschritt ausdrucken und dann wieder digitalisieren. Ja, das ist ja auch hochalbern. Und da laufen überall Bestrebungen, das zu machen, dass man das mit Bluetooth überträgt oder wie anders. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren ganz, ganz viel passieren. Man muss aber auch im Kopf haben, ja, ich schimpfe jetzt die ganze Zeit auf den Datenschutz, aber Datenschutz gibt es ja auch aus einem gewissen Grund. Und wir haben zum Beispiel an der Uni Düsseldorf gesehen, wie schlimm das ist, wenn da auf einmal so eine ganze Klinik in Geiselhaft genommen wird. Und deswegen, also so ganz happy bin ich nicht. Papier konnte man in den Mengen nicht rausschleppen. Ne? Das war dann schon eher so der Closed Shop, wo man nicht ran konnte. Also ich sehe das schon so. Vielleicht muss man auch eine Methode machen, dass man halt eine Klinik ganz von außen abschottet und dann sozusagen einen Quarantäneraum hat, wo man die Daten, die von außen kommt, reintut und umgekehrt die Daten, die man selber rausgeben will, auch über einen Quarantäneraum gibt. Also wie wir das ja im Prinzip in der Covid-Situation auch gemacht haben. Ja, dann geht einer in einen ISO-Raum und zieht sich in einem anderen Raum dazwischen um. Also so eine Art Schleuse.
Also eine Sicherheitsschleuse für Daten.
Genau.
Vielleicht als letzte Frage nochmal so ein kleiner Blick in die Zukunft. Sagen wir mal 10 Jahre oder auch 15 Jahre. Was denken Sie? Wie sieht die Notaufnahme der Zukunft aus? Wird das alles noch digitaler? Wie stellen Sie sich das vor?
Lieber gar nicht. Nein, das ist wirklich eine gute Frage. Also wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, wie es heute aussieht, ich hätte eine grobe Fehleinschätzung gemacht. Ich denke mal, der Weg ist ein langer und man soll sich nicht zu viel Hoffnung machen, dass da ganz viel auf einmal passiert. Ich kann aber wieder falsch liegen. Also ich bin ganz schlechter Prophet. Ich habe auch bei Corona häufig falsch gelegen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir mal ein bisschen grundsätzlich in der Gesellschaft mal ein bisschen demütiger werden sollten. Es wissen so viele Leute, wie die Zukunft aussieht. Ich sage mal ganz salopp, ich weiß es nicht. Ich vermute, das wird nicht so schnell gehen, wie sich einige wünschen oder andere befürchten. Es wird seinen Weg gehen und ich glaube, wir werden immer digitaler. Ob wir dann irgendwann, ich bin ja bekennender Trekkie, ob wir dann irgendwann mal beim Treecorder von Dr. Pelle landen, das weiß ich nicht. Ich schätze mal, in 200, 300 Jahren könnte das sein. Und wir haben immer mal so geflaxt, was so in 300 Jahren, wenn sich Ärzte unterhalten, was die dann sagen. Nicht? Ich meine, ich habe so viele Sachen erlebt, als ich anfing, haben wir noch Außenbänder operiert, das macht heute kein Mensch. Wir haben noch große Bauchschnitte für Gallen und Blinddarm gemacht, habe ich auch noch gelernt. Ja, aus heutiger Sicht ganz üble, fahrlässige Körperverletzung. Heute macht man das mit der Schlüssellochtechnik und Laparoskopie. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die sich verändert haben. Und die in 300 Jahren, die werden wahrscheinlich lachend zurückschauen und uns so mit den Steinzeitlern vielleicht in eine Schublade setzen. Man weiß es nicht.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Peter Friedrich Petersen vom Klinikum Darmstadt, für diesen spannenden Blick hinter die Kulissen der Notfallversorgung, der digitalen Notfallversorgung in deutschen Kliniken. Ich fand es besonders interessant zu erfahren, wo tatsächlich hier schon überall digitale Dienste und Technologien im Einsatz sind, was vielleicht in Zukunft noch kommen könnte, wo aber eben auch Hürden liegen und was noch besser werden muss. Ich nehme auf jeden Fall mit, keep it simple, als klaren Appell an die Entwickler und Anbieter von Krankenhaus-digitalen Software-Diensten. Und es geht um den Patienten. Der Patient muss im Mittelpunkt stehen. Ja, genau. Und der Appell an die Politik natürlich, Thema Datenschutz hier einfach, ja, Dinge handhabbarer zu machen, zu vereinfachen, um nicht alles am Ende noch komplizierter zu machen.
Genau so.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese Einblicke.
Gerne.
Jetzt sind wir ja den ganzen Prozess quasi einmal durchgegangen, vom eingehenden Notruf über, wenn man so will, den Transport, dieses Rausfahren zum Einsatz, Übertragung der Daten vom Krankenwagen in die Notaufnahme, alles natürlich über wunderbare digitale Infrastrukturen und funktionierende Netze. Ja, und da sieht man mal, dass eben Digitalisierung wirklich Leben retten kann und Digitalisierung kann auch unsere Umwelt retten und deswegen möchten wir an der Stelle nochmal auf Join the Solution hinweisen. Auch dazu gibt es jetzt nochmal einen Link in den Shownotes, falls ihr das noch nicht kennt. Das heißt also, wenn ihr mit eurem digitalen Geschäftsmodell die Welt ein bisschen besser, ein bisschen grüner, ein bisschen nachhaltiger und vielleicht auch ein bisschen sicherer macht, dann bitte joint doch diese Solution. Lasst uns tolle Leuchtturmbeispiele der Welt da draußen zeigen und eben klar sagen, dass die Digitalisierung sehr wohl Teil der Lösung ist. Oder anders gesagt, naja, nachhaltiger werden und Klimaschutz wird ohne Digitalisierung einfach nicht funktionieren.
Ja, genau. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Ich fand es super spannend, ehrlich gesagt. Ich war auch echt überrascht, wie viel Digitalisierung tatsächlich in diesem ganzen Thema Rettungswesen, Notfallrettung tatsächlich schon drinsteckt. Und nicht so überrascht war ich aber auch darüber, dass hier natürlich auch die gleichen Hürden und Probleme immer wieder auftauchen, die wir ja bei ganz vielen Themen sehen, wo irgendwie die Digitalisierung drinsteckt, ne? Stichwort Datenschutz, was ja Dr. Petersen auch genannt hat. Also auch hier im Grunde immer die gleichen Themen, die einfach aufpoppen, wenn wir uns anschauen, dass Prozesse digitaler werden.
Also, wir haben überall die gleichen Baustellen. Lasst uns mal langsam weiterarbeiten, um den Stau von der Strecke zu kriegen, um weiter voranzukommen, um mit Digitalisierung eben vielleicht auch noch mehr Menschenleben zu retten. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie ans Wasser gehst bei 40 Grad im Schatten oder doch lieber drin bleibst. Ich mache jetzt gleich mal einen Spaziergang bei Seeluft und Regen von vorn, so wie es gerade aussieht. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, lasst es euch allen gut gehen. Sidonie, mach's gut in Sizilien.
Dankeschön, Sven. Und ja, bleibt alle gesund und hoffentlich muss keiner den Notruf wählen.
Bis bald.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.